Wir machen das Gegenteil, wir gucken mal nach vorne. Ich glaube, das ist gut. Und zugleich gucken wir mal in die Offenbarung. Das ist ja ein bisschen so ein Thema, wo sich die Geister im wahrsten Sinne des Wortes auch scheiden. Manche sagen, da kann ich wirklich nichts damit anfangen. Andere sagen, da habe ich ein bisschen Angst davor, das zu lesen. Und manche haben da auch eine sehr einfache Sicht drauf. Und ich will versuchen, euch ein bisschen mitzunehmen. Wir machen das bestimmt irgendwann mal als Predigtreihe. Aber heute mal so ein paar Dinge dazu, die vor allem mit der Zukunft zu tun haben, nach vorne. Denn wem gehört die Zukunft, ist eigentlich der Titel der gesamten Offenbarung. Irgendwas fiepst hier noch ein bisschen. Könnt ihr so ein bisschen vielleicht das Podiumsmikro auch noch runter machen und das Speakermikro. Ich versuche auch langsamer zu sprechen. Das ist aber auch die Überschrift über dieses Buch. Genau. Und für manche ist das tatsächlich ein Buch mit 7 Siegeln und ich versuche, so ein paar Grundsatzdinge mal zu sagen. Das geht nicht anders, weil ich glaube, man kann überhaupt nicht voraussetzen, dass Leute heute im 21. Jahrhundert diese Sprache der Offenbarung verstehen. Deswegen muss das einfach sein. Übrigens könnte es sein, dass sich dadurch auch ein bisschen mal erschließt, was wir so in dem einen oder anderen Lobpreislied auch singen, weil die so diese besondere Sprachgestalt auch aufnimmt. Dazu mal ein paar Dinge vorneweg. Das ist meine Meinung, die kann ich auch begründen. Ich glaube, dass es schwierig ist, das Buch der Offenbarung wie einen Fahrplan zu lesen. Manche machen das und sagen, ich nehme das und dann weiß ich so, der nächste Haltepunkt ist in Hamm und dann geht es in Minden weiter und um 13.45 Uhr werden wir Hamburg erreichen und ich kann das ganz genau nachvollziehen, wann das wo ist. Ich persönlich glaube, dass das eine eher unzureichende Sicht ist auf das Bild, also auf die Offenbarung, also die Idee, dass das wie so eine Linie aufgebaut ist. Ja, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, kommt das. Und da muss ich immer gucken, wo sind wir jetzt gerade, damit ich weiß, wann wir da oder dort ankommen. Vielmehr glaube ich, das ist mal so grundsätzlich vielleicht, um euch auch Mut zu machen, das Buch mal zu lesen, es gibt bestimmte Themen und Ereignisse in diesem Buch, die kommen eigentlich immer wieder vor. Und ich habe so 2 Hilfsbildern, vielleicht helfen die euch, vielleicht auch nicht. Eine Variante, sich die Offenbarung anzugucken, ist, sage ich mal, das Bild eines Scheinwerfers. Gefühlt sind auf der Bühne bestimmte Themen, die sind immer da, die ganze Zeit. Aber der Scheinwerfer, der beleuchtet sozusagen nacheinander bestimmte Themen immer wieder. Ja, mal ist das eine im Fokus, mal ist das andere im Fokus, aber die Themen, das Bühnenbild als Ganzes begegnet uns eigentlich in der Offenbarung andauernd. Ein zweites Bild, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal auf dem Baumwipfelfahrt im Schwarzwald war, und das Besondere an diesem ist, dass dieser Turm befindet sich ja mitten in einer Landschaft, ja, die sieht vielleicht so aus, und dann gibt es da einen Turm und in diesem Turm funktioniert ja Folgendes, du gehst ja dann hier unten immer weiter hoch und eigentlich siehst du immer dasselbe, aber je höher du kommst, umso mehr verändert sich der Blick, das ist jetzt, das müsst ihr euch jetzt nicht merken, ich habe das versucht mal anschaulich zu machen. Das heißt auch da, die Themen sind immer wieder da und dir begegnet sozusagen bei diesem Durchgang durch die Offenbarung eigentlich immer wieder dieselben Themen, aber das Bild wird sozusagen immer komplexer und du guckst es dir von verschiedenen Seiten an. Und zugleich gibt es natürlich schon eine Aufwärtsbewegung, natürlich beschreibt die Offenbarung auch Weltgeschichte in Raum und Zeit, die sich auch linear fortbewegt. So viel vielleicht mal vorneweg, so um zu gucken, wie kann ich die Offenbarung verstehen, wenn ich sie jetzt nicht bloß als Reihenfolge mal wahrnehme. Bisschen Theologie darf ja sein. So, dann, das Kapitel 5, habe ich gesagt, ist ein Schlüsselkapitel. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, vielleicht macht ihr das auch so. Manche lesen ja noch richtige Bücher, nicht nur Blogs im Internet oder so. Und dann kaufe ich oder habe ich Interesse an einem neuen Buch. Und dann gucke ich manchmal, gibt es vorne so eine Art Vorwort oder eine inhaltliche Zusammenfassung, was erwartet mich in diesem Buch? Genau, und das ist mit der Offenbarung 5, deswegen habe ich das auch für heute mal ausgesucht, das ist sowas wie ein zusammenfassendes Vorwort, in dem eigentlich schon fast alles vorkommt, was in dem gesamten Buch der Offenbarung auch noch vorkommt. Das heißt, es fasst die wesentlichsten Dinge zusammen, also ein Schlüsselkapitel. Und das Kapitel beantwortet auch die meiner Meinung nach drei wichtigsten Fragen, die generell in der Offenbarung gestellt werden und auf die wir heute in diesem sehr komplexen Text, den wir gehört haben, auch eine Antwort finden. Drei Fragen. Eine Frage, wer bestimmt eigentlich über die Zukunft? Oder in der Sprache der Offenbarung, wer kann uns eigentlich die Zukunft auftun? Das hängt jetzt mit dem Bild oder Metapher des Buches auch zusammen. Das Zweite, da kommen wir schon so ein bisschen in diese seltsame Bildersprache rein, ein Lamm schreibt Geschichte. Also wir sprechen hier immer mal vom Lamm und wir singen auch vom Lamm und ich kann gut nachvollziehen, dass Menschen, die wir sehr herzlich bei uns willkommen heißen, die sagen, ich bringe keine fromme Sozialisation mit, ich habe keine Ahnung, was ihr da immer mit diesem Metzgeranteil habt, mit dem geschlachteten Lamm, ich verstehe das nicht. Und das ist okay und wir gucken uns das heute mal ein bisschen an, was das eigentlich meint. Denn es hat zentral mit der Person von Jesus zu tun, denn er ist die zentrale Person der Offenbarung. Und die dritte Frage ist, wer verdient eigentlich wirklich das universale Lob? Oder ich habe mal gesagt, eine Laola-Welle, vielleicht probieren wir das nachher mal. Gucken wir mal. Wenn ihr so ein bisschen müde seid, dann machen wir das mal. Okay, also, wir versuchen uns mal durchzufädeln durch das Buch. Vorhang auf, wer bestimmt die Zukunft, mal die Verse 1 bis 5, die wir gehört haben. Und damit müssen wir uns an einen antiken Königshof versetzen. Johannes beschreibt das und sagt, er sah einen Thronsaal, in dem Thronsaal waren Throne, da saß einer auf dem Thron, da waren jede Menge Leute. Und das Bild, das Johannes vor Augen hat, das ist so ein Thronsaal. Das ist jetzt eher so aus der kaiserlichen Zeit. Und in der Mitte gibt es einen Königsthron, dann gibt es wichtige Hofbeamte, die da so drumherum sind. Weiter unten im Saal steht der restliche Hofstaat und das ganze Volk wartet, dass jetzt irgendwas passiert. Und dann ist da der Kaiser und der hält eine unglaublich wichtige, entscheidende Urkunde, so eine Art Generalerlass in der Hand. Und jetzt herrscht atemlose Stille im Raum. Weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so, wenn ihr vielleicht irgendwo eingeladen wart, wo etwas eröffnet wurde, wo etwas Premiere war. Dann sitzt man drinnen und man wartet, was passiert jetzt als nächstes? Und hier in der Offenbarung wird gesagt, alle warten darauf, auf die Person, die diese Urkunde öffnen und lesen darf. Denn die Person, die das macht, das ist die einzige Person, die wirklich weiß, was in der Zukunft passiert. Und dann beginnt eine gewaltige Veränderung, das wird in der Sprache der Offenbarung auch beschrieben. Ein Wahnsinnsorchesterschall erklingt, ein großer Beamter, Engel, ja, das sind Dienstbeamten Gottes, um das mal so in unsere Sprache zu transportieren, der tritt vor und der stellt die Frage, die eigentlich jeder denkt, ja, wem steht es denn eigentlich zu, dieses hochamtliche Dokument aufzumachen, drinnen zu lesen, das Siegel zu brechen und vor allem das, was da drinnen steht, auch in die Tat umzusetzen? Wer ist würdig? Und das Setting, das hier erzählt wird, das müsst ihr euch wirklich vorstellen, das ist echt mehr als die Bambi-Preisverleihung. Das ist auch unendlich wichtiger und inhaltsreicher als Trumps nächste Pressekonferenz. Und das ist auch wichtiger als die neuesten Börsennachrichten. Es geht um die Zukunft der Welt, um deine und um meine. Und dieser Blick reicht übrigens weiter, als wir je errechnen können. Wir neigen ja dazu, uns manchmal die Zukunft auszurechnen. Da gibt es ja so verrückte Tools. Ja, du kannst da so ein paar Daten eingeben im Internet und dann spuckt dir das Tool aus, wie alt du wahrscheinlich wirst. Das finde ich einigermaßen fürchterlich. Oder in der Zeit gab es jetzt neulich so ein Tool nochmal, da kannst du, wenn wir jetzt so weitermachen mit dem Klima, wie schrecklich wird es für unsere Kinder sein? Ich sage nicht, dass wir uns damit nicht beschäftigen sollen, ich frage mich bloß, ob uns das Tool wirklich weiterhilft. Und um allen Spekulationen mal ein Ende zu setzen, wird klar, die Details dazu, wo die Zukunft hinweist, weiß nur einer, das weiß der Lebendige, der auf dem Thron sitzt und der, dem er sozusagen das Mandat gibt, diese Rolle zu öffnen. Und Johannes sieht in dieser Szene, dass Gott aktiv wird, dass die Dinge in Bewegung kommen. Da heißt es, dass Gott diese Schriftrolle in der rechten Hand hat. Das sind so ein paar Details. Die rechte Hand ist eben nicht zufällig nur, um zu beschreiben, dass Gott Rechtshänder ist, sondern in der Sprache der Bibel ist die rechte Hand die Tathand, wenn man was Aktives machen will. Und das bringt zum Ausdruck, das sagte Gott, sitzt nicht nur rum und wartet die Zeit ab oder zählt den Countdown runter, sondern Gott ist aktiv und Gott wird aktiv. Und was liegt in dieser Hand? Eine Buchrolle. Oder wie es im Griechischen heißt, Biblion, könnte es ja schon mal klingeln. Also nicht irgend so ein Amtswisch vom Finanzamt oder weil du wieder 30 zu schnell gefahren bist oder so, sondern es geht um wichtige Urkunden. Das musst du dir eine wichtige römische Urkunde vorstellen. Oder stell dir eine Erbschaft vor, ein lieber Verwandter ist verschieden und du weißt, da wartet was auf mich. Aber was? Und damals war das so, dass solche hochamtlichen Urkunden tatsächlich 7-fach versiegelt werden mussten. Ja, das erkläre ich euch, damit man weiß, was soll das denn mit den 7 Siegeln? Hat sich ja in unseren Sprichwörtern niedergeschlagen, ist ein Buch mit 7 Siegeln. Und das meint nicht nur das Rätselhafte, sondern das war so, dass ein anerkannter Notar plus 6 weitere Zeugen mussten solche Grundsatzdokumente bezeugen, versiegeln, um sicherzustellen, dass es keine Fälschungen gibt, dass da nicht irgendein Käse drin steht und vor allem, dass die richtige Person das am Ende aufmacht. Deswegen durfte die Urkundenrolle dann auch nur von der dafür vorgesehenen Person aufgemacht werden. Und das steckt hinter dieser Aussage, wer ist denn würdig, diese Schriftrolle aufzumachen? Wer darf das? Vielleicht hörst du so ein bisschen, die Schriftrolle ist das eine, da klingt auch ein bisschen mit das Wort Gottes insgesamt. Wer ist denn in der Lage, das Wort Gottes überhaupt für uns stimmig zu erklären und aufzuschließen? Das ist dieselbe Person. Bei der Theologie, bei allem redlichen Bemühen darum, das auch richtig und gut zu machen, merken wir ja, unterschiedliche Bibellehrer kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Und deswegen brauchen wir, und auch jeder Theologe mit 20 Doktortiteln vorneweg, den einen, der ihm hilft, den Inhalt wirklich zu erschließen. Und das ist Jesus Christus. Aber wer versteht denn den Inhalt jetzt wirklich? Ja, das ist ja, das sieht ein bisschen aus wie so eine Pizzarolle, ist es aber nicht, das sollen die 7 Siegeln darauf sein. Wer hat die Macht, die Fähigkeit und das Recht oder den Charakter, das aufzumachen? Und die Frage stellt ja Gott jetzt einfach auch mal uns. Du kannst ja mal überlegen, weiß nicht, wie oft du darüber nachdenkst. Ich vorhin gerade noch ein bisschen unterhalten, noch mit der Annabelle, und haben gesagt, es gibt so viele Nachrichten, die auf einen einstürmen, man weiß manchmal gar nicht, was soll ich damit einfach machen, wie soll ich das einsortieren? Und was glaubst du, wer die entscheidende Person ist darüber, wie die Zukunft aussieht? Deine und meine, die von Alsfeld, von dieser Welt. Und wer ist in der Lage, die Zukunft wirklich zum Guten zu wenden? Also wir haben ja viel über Zeitenwende gehört. Aber es wird eine Zeitenwende geben, die kann nur eine Person umsetzen und um die geht es hier. Jetzt hat es ja in der Geschichte nicht wenige gegeben, die sich dreist gemeldet haben, mal laut oder leise, haben gesagt, ja, das bin ich. Also Herrscher, die Weltreiche bauen wollten und sich selbst für unvergleichlich, für unbesiegbar oder für anbetungswürdig sogar gehalten haben. Kann man so durch die Geschichte gehen. Keine Ahnung, Agamemnon zum Beispiel im Kampf um Troja, der ein neues Weltreich bauen will, oder die ägyptischen Pharaonen oder der babylonische König Nebukadnezar, der dann auch auf die Idee gekommen ist, lasse ich mich mal als Gott verehren. Alexander der Große, der römische Kaiser Domitian, das ist übrigens der, den Johannes real vor Augen hat. Napoleon, Hitler, Mao, Stalin, Elon Musk, wer auch immer. Und sie alle haben in irgendeiner Weise beansprucht, für die Welt das Beste zu wollen. Und übrigens, am Volkstrauertag heute, kann man unterm Strich ja mal lesen und eingraviert in die Gedenksteine in den Kirchen, wie toll das geklappt hat. Ja, wo du die Namen der Gefallenen lesen kannst für die tolle Weltverbesserung. Und viele dieser Personen haben ja durchaus gewaltige Dinge getan und sind auch in den Geschichtsbüchern festgehalten worden. Aber keinem ging es letztlich um wirklichen Frieden und Gerechtigkeit, so wie der, von dem erwartet wird, dass er diese Buchrolle öffnen kann. Und deswegen ist die erschütternde Antwort in diesem Text: Wer ist würdig? Wer ist der Richtige? Keiner. Fällt uns keiner ein. Wir gucken in die Geschichte, wir gucken auf uns. Es fällt uns keiner ein, der das kann. Es war niemand da. Fünfmal steht das da. Niemand. Jemand guckt sich das Elend auf der Welt an und sagt, wer kann sozusagen die gute Zukunft uns eröffnen? Und dann schaut man sich um im versammelten Thronsaal, im Kontext dieser Welt und stellt fest, eigentlich niemand. Kein Mensch, kein Machthaber, kein Politiker, keine Partei, kein Programm, keine militärische Macht, kein noch so kluger Kopf wird beim besten Bemühen final eine neue, bessere Welt herbeibringen. Und da kann man schon verstehen, dass da mal einer ans Heulen kommt und sagt, ist ja furchtbar. Was wäre, wenn wir tatsächlich uns selbst überlassen wären, wenn da niemand wäre außerhalb von uns, der in die Geschichte eingreifen kann, der Not und Hass und Leid und Ungerechtigkeit beenden kann. Ja, wir versuchen das Böse zu verhindern und merken ja, wenn wir ehrlich sind, wir fallen auch selbst immer wieder da rein. Also wo ist der eine, der ganz anders ist? Und der wird jetzt präsentiert. Einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Und jetzt kommt eine Antwort, das klingt ein bisschen nach Zoologie, aber es geht um Kosmologie. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Jesus Christus, der Löwe und das Lamm. Das dröseln wir gleich auf. Die Person, die würdig ist, die Schriftrolle aufzumachen, die Person, die entscheidet, was in Zukunft passiert und übrigens auch über dein Leben entscheidet, das ist Jesus Christus, der Löwe und das Lamm. Deswegen heißt es dann, und ich sah mitten zwischen dem Thron und zwischen den Gestalten ein Lamm. Also stellt euch jetzt wieder den Thronsaal vor, alle Lichter gehen aus, nur ein heller Spot noch auf die Hauptperson in der Mitte, auf Jesus. Und da merken wir schon, da geht es jetzt nicht um irgendeinen guten Menschen, Jesus als der qualifizierteste Sozialarbeiter aller Zeiten, sondern es geht um Jesus Christus als den lebendigen Sohn Gottes, der Gott verkörpert, der Gott in unsere Gegenwart bringt, der uns zeigt, wie Gott in seinem Herzen wirklich ist. Und der Spot geht auf ihn, weil klar ist, wenn jemand die Dinge wenden und verändern kann, dann wird es er sein, Jesus Christus. Er ist einzigartig und er unterscheidet sich von allen anderen Herrschern, die wir uns anschauen. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Bilder rein. Also, der Löwe aus Juda. Das kann man auch so überlegen, Löwe, denke ich auch in anderen Geschichten und so, der steht ja, der König der Löwen gibt es ja noch, der steht so ein bisschen für Macht, für das Majestätische, aber auch für das Kraftvolle. Und das ist ein Bild aus dem Alten Testament, das auf den Messias Jesus gedeutet wird. Also kein zahmes Kätzchen, sondern schon der kraftvolle Löwe. Kein Pantoffelheld, kein Schreibtischidealist, sondern in ihm steckt wirklich alle Power, alle Macht, der, der souverän ist, der über allem steht und er wird seine Stärke übrigens auch einsetzen. Das zweite ist der Spross Davids. Singen wir ja in unserem Weihnachtslied, auch für viele kaum noch nachzuvollziehen. von Jesse war die Art. Da wird dann von dem Spross und so, das ist wirklich sehr verklausulierte Sprache, weil da auf das Buch Jesaja angespielt wird, wo es wiederum um einen Baumstamm geht, aus dem der abgehackt ist und an der Seite noch was rauswächst. Und da geht es um den Spross aus der Familie des Davids. Warum der Spross Davids? Der König David war der beste König, den Israel hatte. Satz 1. Und 2, es war zugleich natürlich auch ein König, der genauso durch Sünde an Macht, an Geld, an Sex gescheitert ist. Und trotzdem gilt David als Symbol für Stärke und Gerechtigkeit, für Umkehr und für Hingabe an Gott. Es ist der, der gesagt hat, ich weiß, dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Erneuere mein Herz, schenke mir ein neues Herz, einen neuen Geist. Und Gott hat versprochen, aus dieser menschlichen Familie, aus dem Stamm Juda, Juda war einer der Söhne von Jakob, und aus dieser Stammesgeschichte, dass von dort der Retter einmal kommen wird. Jetzt merkt ihr schon, wir wandern schon nach Weihnachten weiter. Der Ziehvater von Jesus, Josef, war ein Nachkomme aus der Davids Familie. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Deswegen der Spross Davids, okay? So, jetzt ein Lamm wie geschlachtet. Es hat sich an unserer Sprache auch ein bisschen, so ein bisschen abgebildet. Das Unschuldslamm, sagen wir manchmal. Da steckt ja was drin, ne, zu sagen, das ist jemand, der eigentlich nicht wild um sich schlägt, sondern der vielleicht ein Stückchen eher auf der Opferseite ist. Und jetzt wird in diesem Bild beschrieben, das ist ein bisschen merkwürdig, es ist zwar geschlachtet und doch lebt es. Jetzt sieht es auch noch ein bisschen merkwürdig aus, das habe ich jetzt hier nicht visualisiert, es hat 7 Hörner und 7 Augen. Spätestens da steigen manche aus und sagen, also das ist nichts für mich. Gucken wir mal, ob wir das ein bisschen aufgedröselt kriegen. Das Lamm kommt aus den Opfervorstellungen des Alten Testaments. Ein reines, unschuldiges Tier stirbt an meiner Stelle für das, was ich falsch gemacht habe. Und dieses Unschuldslamm wird mit dem Messias, mit Jesus identifiziert. Sagt, das ist der, wie es im Neuen Testament heißt, an dem keine Schuld war und der sich hingibt für uns. Und da gibt es einen Link zum Alten Testament, zum Propheten Jesaja. Da heißt es in Kapitel 53, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und da wird beschrieben, detailliert beschrieben, wie dieser Retter und dieses Unschuldslamm zu Tode kommt für uns. Jesus ist der, der alles wegnimmt, was uns von Gott trennt. Es ist nicht nur der Löwe, vor dem wir Angst haben müssen, wenn der brüllt. Es ist auch das Lamm, das verschenkt wird für uns, damit ich wirklich frei vor Gott treten kann. Aber vielleicht habt ihr das in Kirchen schon mal gesehen, ganz merkwürdig, ist das noch mit so einer Fahne hier unterwegs. Und das ist jetzt hier nicht Eintracht Frankfurt oder so, sondern das ist die Siegesfahne. Nicht auch zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Ach, das Lamm, das ist doch das, was eigentlich unter die Räder kommt. Aber es hat sozusagen die Victory-Fahne im Gepäck, weil dieses Lamm auf geheimnisvolle Weise, eben nicht, wie wir das kennen, durch Gewalt und Macht, sondern auf seine Weise, durch die Macht der Liebe, den Tod besiegt. Und deswegen ist es der Sieger, deswegen ist es das Lamm, das tatsächlich die Siegesfahne trägt. Und deswegen findest du das in Kirchenfenstern oder an vielen Stellen nochmal. Gut, noch ein bisschen mehr, was hat es jetzt mit den 7 Hörnern und Augen auf sich? Weil das ist sowas, was in, sowohl im Buch Daniel als auch in der Offenbarung immer nochmal vorkommt. Hörner sind in der Sprachwelt der Offenbarung ein Symbol für Stärke, Kraft und Macht. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber denk mal echt an so ein Nashorn, wenn du so ein Gerät mal vor dir gesehen hast. Es ist immer gut, wenn ein dicker Zaun dazwischen ist. Um das so ein bisschen mal zu illustrieren, oder einen wilden Stier. Also es geht einfach um das Symbol von Kraft und von Macht. Dann haben wir die Zahl 7. Zahlen spielen in Offenbarung eine große Rolle, aber nicht, dass wir ständig unsere Zeit damit vertun, da Rechnungen anzustellen, sondern um uns eine Botschaft zu geben, damit wir uns auf den Retter einstellen. Die 7 ist die Symbolzahl für das Vollständige, für die Vollzähligkeit oder für absolut alles. Und es meint jetzt, es geht ja immer darum, das Lamm, also Jesus, was heißt die Zahl 7? Dass in Jesus das Potenzial steckt, alles zu tun, was er will. Sogar das, was wir uns nicht vorstellen können und auch all das, was ich nicht kann. Nichts ist ihm unmöglich, haben wir heute schon mal gehört. Er kann tatsächlich die Geschichte unserer Welt wenden und die neue Welt herbeibringen, um das Böse zu besiegen. Die Augen, 7 Augen, die stehen für Weisheit und Wachsamkeit. Es denkt da jetzt mal nicht an eine Überwachungskamera im negativen Sinne, sozusagen in einem eingezäunten Gefängnis wie in Guantanamo oder so, sondern stell dir das mal positiv vor. Jemand, der darauf achtet und im positiven Sinne unter Kontrolle hat, wie die Dinge laufen. Im Großen in dieser Welt und auch in unserem Leben. Nichts entgeht Jesus. Und hör das mal so, niemand kann sich vor ihm verstecken, das kannst du auch nicht. Aber auch auf der anderen Seite, keine Not, kein Schrei, keine Ungerechtigkeit bleibt ihm verborgen. Alles, was wir nicht in den Nachrichten sehen, ich mache mal das Stichwort Sudan, der schlimmste Konflikt, den wir haben, über den aber kaum berichtet wird, Gott ist da. Gott sieht es, Gott hört es, Gott weiß es. Auch nicht die Angst und das Leid, das Christen erleben, die verfolgt werden. Und das war damals schon so, das ist die konkrete Situation, in der Johannes schreibt. Eine der großen Verfolgungswellen von Christen, die umgebracht wurden und die sich gefragt haben, wo ist Gott? Und Johannes sagt, Gott ist trotzdem da und er sieht es. Und jetzt haben wir noch die 7 Geister. Das sind jetzt nicht irgendwelche Gespenster, da muss man auch mal ein bisschen gucken, weil wir so durch unsere Netflix-Welt da leicht auf der falschen Spur unterwegs sind. Sondern das setzt etwas voraus, das sprengt jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen dieses Gottesdienstes, ich sage es aber trotzdem mal. Das setzt voraus, dass wir glauben, dass es eine geistliche Welt gibt. Es gibt eine Wirklichkeit, die ist mehr als das, was wir anfassen oder messen können. Wenn es Gott gibt, Gott ist Realität, dann gibt es auch eine geistliche, eine übernatürliche Welt, die wir nicht wahrnehmen können, meistens nicht, weil unsere Antennen da leider abgebrochen sind. Aber die ist da. Du kennst vielleicht den Begriff, da hat ein guter Geist die Küche aufgeräumt. Damit beschreiben wir positiv manchmal, plötzlich ist was passiert, was nicht vorhersehbar war und was uns komplett überrascht, aber Fakt ist, der Zustand hat sich verändert von A nach B. Und hier geht es sozusagen um die himmlischen Auftragnehmer, die die globale Nachricht von Jesus verbreiten und das, was jetzt kommt, auch vorbereiten. Okay? In dem Moment, als Jesus jetzt das Buch übergeben wird, gerät die ganze Szene in Bewegung. Ja, große Staunen, A und O, ah, so wird das funktionieren. Und keiner fordert jetzt die Leute dazu auf, plötzlich Lobpreislieder anzustimmen oder so, sondern den Leuten ist in dem Moment klar, das stimmt, er ist der Einzige, der weiß, was einmal sein wird. Er ist der Einzige, der allen Kummer, allen Hass besiegen wird. Er wird allein bleiben, sein Reich wird allein bleiben und er sieht nicht tatenlos zu, sondern er macht alles neu. Ich glaube das zutiefst, weil sonst brauche ich nicht mehr zu glauben. Ich glaube zutiefst, dass Gott und am Ende Christus die Dinge komplett verwandeln und neu machen wird. Und wer das versteht und sagt, der ist für mich, der kann eigentlich nichts anderes, als auf die Knie zu gehen. Also nicht, weil einer ihn sagt, auf die Knie, sondern weil die Situation so ist, dass du merkst, ich kann da jetzt hier nicht einfach irgendwie locker stehen bleiben. Ja, das haut mich um, sagen wir manchmal. Noch ein letztes Bild. Weil das auch öfters vorkommt, einmal gibt es Harfen, das lassen wir heute mal raus. Ich glaube, dass die musikalische Welt vielfältiger sein wird. Aber es kommt noch Räucherwerk. Und das finde ich noch interessant. Das ist einmal ein kleiner Seitenhieb auf den Kaiser Domitian. Denn das war so bei den Römern, die sind praktisch dann in die Orte gekommen, haben dann da so einen, wie einen kleinen Altar aufgestellt, und dann so eine Räucherschale und dann mussten alle antreten aus dem Dorf, da in den Zinnober was reinwerfen um damit sozusagen zum Ausdruck zu bringen, ich verehre diesen Menschen, diesen Kaiser wie einen Gott. Und die das nicht gemacht haben, die konnten sich gleich auf der anderen Seite anstellen, die wurden dann als Tierfutter im Kolosseum vorgeführt. Die goldenen Schalen Räucherwerk sind aber auch ein Ausdruck von der Heiligkeit Gottes und werden hier als die Gebete der Heiligen beschrieben. Das ist einfach so ein Bild, kannst du dir vorstellen, so eine Schale, der Rauch steigt auf und die Gebete der Heiligen, die steigen Gott in die Nase und das jetzt als Wohlgeruch, nicht als Gestank, sondern als Wohlgeruch. Manche lieben das ja auch, machen zu Hause sich mal so was an dazu. Und dieser Lobpreis von Gott, der hat schon angefangen und der hört nie auf. Die längste Zigarre der Welt hat einmal ein Ende, aber die Art von Rauchduft, die hier aufsteigt, die wird nie ein Ende haben, das Lob der Heiligen. Und wenn wir beten, jetzt sind wir so ein bisschen bei Lobpreis, dann steigt Gott das wie lieblicher Wohlgeruch in die Nase. Ihr merkt, Bilderwelt. Wenn seine Heiligen beten, das liebt Gott. Nicht, weil wir eine Pflicht erfüllen, sondern sozusagen, weil unser Herz zum Herzen Gottes spricht. Wer sind Heilige? Nach dem Neuen Testament ist jeder, in dem Christus durch seinen Heiligen Geist wohnt, ein Heiliger. Auch wenn es nicht bei allen immer sofort so durchkommt nach außen. Und wenn du fröhliche Lieder singst und Jesus preist, dann steigt ihm das als guter Duft in die Nase. Und hier merkst du, wie sich ewige Welt, kommende Welt und gegenwärtige Welt auch miteinander verzahnen. Das heißt, was wir hier gerade machen, wird beobachtet. Der Himmel schaut zu, guckt nicht nur dazu, sondern der feiert mit uns zusammen, auch wenn wir Abendmahl feiern nachher. Alle, die vor uns geglaubt haben, sind schon mit dabei. Und das, was wir Gutes sagen über Gott und ihn loben, verbindet sich mit dem, was Menschen schon vor uns gebetet haben und was sie jetzt schon die ganze Zeit tun. Denn Endzeit hat ja schon angefangen. Die fängt ja nicht an mit dem Big Bang, auf den manche warten, sondern die Endzeit hat mit dem Kreuz begonnen. Die Zeitenwende hat Ostern stattgefunden, dass Christus den Tod besiegt hat und seitdem gibt es nur eine Richtung. Wir laufen auf das Licht Gottes zu. Und deswegen gibt es einen kleinen Vorgeschmack. Jetzt kommen wir mal kurz zur Laola-Welle. Ich habe das schon mal erzählt, als ich noch in der DDR lebte, hatten unsere Politiker es sehr, sehr gern, wenn ihnen zugejubelt wird, die mögen das. Und weil ihnen klar ist, dass das die meisten nicht immer unbedingt gerne freiwillig machen, wird das dann mit Zwang verordnet. Also wie zum Beispiel in China oder in Moskau und dann müssen alle antreten, damit es so aussieht, als würden alle ganz toll finden, was passiert und jeder weiß, so ist es eigentlich gar nicht. Als Schüler mussten wir da immer am 1. Mai antreten und unser wichtigstes Bestreben war, möglichst nach 10, 15 Minuten schon abzuhauen, um den Tag im Freibad zu genießen. Also, wenn es um den Lobpreis der Nationen vor Gott geht, geht es wirklich nicht um angeordneten, marschierenden Jubel, so im Stampfschritt der Armeen, wirklich nicht, um die Kanonen der Macht zu präsentieren. Stell dir das eher so vor, noch aus den guten Zeiten, als es Olli Kahn noch gab, vielleicht ein bisschen Elfmeterschießen im Finale der WM. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz großer Traum nach dem letzten Spiel Deutschland gegen Luxemburg. Gucken wir mal. Aber stell dir einfach die Szenerie vor, Weltmeisterschaft. Und eigentlich sozusagen liegt das geliebte Land zurück. Am letzten Schuss liegt alles. Und dann Anlauf, Schuss und der Ball explodiert scheinbar förmlich im eigenen Tor und alles scheint verloren, aber Olli Kahn kickt ihn mit der äußersten Fingerspitze doch noch an den Pfosten und dann explodieren die Wohnzimmer, dann springen alle aus den Federn, die Autos fahren draußen auf der Straße. Yeah, wer hatte das gedacht? Am Ende hat doch noch die richtige Mannschaft gewonnen. Und es schwappt eine Woge aus den Häusern auf die Straßen, Gehupe und Getöse bricht an. Und ich denke, im Gegensatz zum deutschen Fußball wird es bei Jesus noch ein bisschen besser sein. Es sind zuerst Einzelne, die begreifen, dass Jesus schon der Sieger ist. Und dass gerade die Entscheidung der Entscheidungen getroffen wurde. Dass die Zeichen auf Sieg stehen, für die Liebe, für den ewigen Gott. Und dann stimmen so viele Leute mit ein, dass man das gar nicht mehr beschreiben kann. Aus allen Rassen und Nationen und eine Menge vieltausend mal vieltausend. Das ist übrigens nicht gedacht, die 10.000 mal 10.000, dass wir ausrechnen und sagen, okay, wie viele Millionen sind das und bin ich schon mit dabei und wer ist nicht mit dabei. Das ist Zahlenspiel in der Bibel, um zu sagen, die Gruppe wird größer sein, als du dir jemals ausrechnen kannst und es werden mehr dabei sein, als du manchmal glaubst. Und weil das nicht reicht, geht es ja oft weiter, dann wird die ganze Schöpfung, alles was in und unter der Erde ist, alles was uns noch verborgen ist und unheimlich ist, muss am Ende Gott loben. Das stelle ich mir einigermaßen gewaltig vor, wenn die Alpen anfangen zu hüpfen, weiß ich nicht ganz genau, wo ich mich da aufhalten möchte. Aber die Bibel beschreibt, dass die ganze Schöpfung wird am Ende Gott loben und ihn preisen. Jede Laus und jeder Elefant stimmt in diese Welle der Befreiung ein. Es sind keine oberflächlichen Liebesschnulzen mehr, auch keine kranken Gedanken aus kranken Menschenhirnen, kein Beschwören von irgendwelchen Gefühlen, sondern Lieder der Hoffnung. Alle Tränen sind geweint, jeder Schmerz ist vergessen. Dazu unglaubliche Musik und eine kosmische Lightshow. Dass Gott es drauf hat, werden wir Weihnachten übrigens schon dran erinnert. Ne? Die Hirten, die kriegen auch mal kurz den Vorhang aufgezogen und kriegen ein Sonderkonzert beim Blick in die himmlische Welt. Nur einer hat schon jetzt die Laola-Welle verdient, der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen singen wir Lobpreislieder, weil uns das hilft, wegzukommen von unseren kleinen Gedanken hin zu dem, der die Welt bestimmen wird. Und am Ende heißt es Amen. Amen heißt nicht Feierabend, sondern so wird es sein. So wird es kommen. Wenn wir auch noch nicht wissen, in welchem Detail, aber so wird es kommen. Drei Fragen am Anfang, drei Fragen für dich, so zur Aktualisierung. Wenn das stimmt, dass sich an Jesus die Zukunft entscheidet, dann möchte ich dich herausfordern, dich zu fragen, in welcher Beziehung du mit dem lebst. Oder ob du eine Beziehung hast. Das Zweite, wenn es stimmt, dass am Ende Gottes Reich Bestand hat und alle anderen Reiche weg sein werden, in welches Reich investierst du dich schon heute? Worin fließt deine meiste Energie? In dein eigenes, in das von anderen, in Luftschlösser? Und die dritte Frage, wenn es stimmt, dass Jesus allein für seine Liebe und Gnade alle Ehre gebührt, wie wäre es, wenn wir uns Zeit nehmen, neben den Klagen einstimmen in die Laola-Welle, die Jesus heute schon dafür lobt, dass er alles gut machen wird. Und was machen wir jetzt? Wir singen, haben jetzt Zeit, 2, 3 Lieder, bevor wir Abendmahl feiern, um Gott die Ehre zu geben. In Jesu Namen. Amen.